Lektion Nummer 4, Feind Nummer 1, Mächte der Finsternis. Ich hatte gesagt, dass wir drei Feinde haben und jetzt der erste Feind. Lass uns den Vers zusammenlesen. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. 1. Petrus 5, 8. Halleluja. Hat mir schon einen Eindruck, um wen es geht. Der Teufel. Von denen haben wir schon studiert. 1. Petrus 5, 8. Okay. Versuchungen und Angriffe aus der geistlichen Welt. Nicht einmal Jesus konnte sich dieser schrecklichen Quelle der Versuchung entziehen. Ja, wir kennen das nach seiner Taufe vom Heiligen Geist, geführt in der Wüste, um versucht zu werden vom Teufel, aber er war der Einzige, der nicht sündigte. Halleluja. Das heißt, nicht einmal Jesus, wir auch nicht, können wir es vermeiden, dass der Teufel uns versucht. Und der Teufel schaut ständig danach, dass er die Menschen von dem Weg der Nachfolge Gottes abzubringen. Er versucht, ne? Er versucht, er will das, er möchte das. Er macht es mit allen Kraft und manchmal schafft er es auch, manchmal, ne? Wenn die Menschen dir versuchen, nachgeben, wie wir vorher gesehen haben. Man soll die nicht nachgeben. Und wenn Menschen das immer wieder tun und sagen, ein bisschen locker sein, ist nicht so ernst und so, ne? Dann immer wieder ein bisschen nachgeben, immer ein bisschen nachgeben und plötzlich ist man mit dem ganzen Körper im Schlamm. Ne? Wenn man jedes Mal ein bisschen nur mit den Fingerspitzen da sich eintastet, dann später ist man bis zum Hals da drin. Seine Taktiken sind unter anderem, das Wort Gottes in Frage zu stellen und anzuzweifeln. Ne? Kennen wir schon von 1. Mose Kapitel 3, ne? Das Wort Gottes in Frage zu stellen. Genau das habe ich jetzt erwähnt. Der Teufel, der sagt, ist es nicht so schlimm, ein bisschen das zu machen, ein bisschen Lügen oder ein bisschen Pornografie, ein bisschen dies und jenes, ein paar Cent zu klauen, ein paar Euro zu klauen, ist auch nicht so schlimm. Niemand landet in der Hölle, nur weil er 2 Euro geklaut hat oder etc. Ne? Immer ein bisschen so lockern. Ne? Und sagen, ein bisschen ist nicht so schlimm. Und dann geht man hier ein bisschen nach, da ein bisschen nach und das Ganze macht das Effekt. Und wenn Gott sagt, du darfst dies und jenes nicht tun, dann kommt der Teufel und sagt, ja, Gott meint es gar nicht so ernst. Gott ist doch Gnade, er ist doch gnädig. Ne? Ein bisschen locker machen ist auch nicht so schlimm oder so, ein bisschen. Ne? Und jeder kann sich selber ausmalen, was hier nach den 3 Punkten meine. Ne? Jeder weiß, was seine Schwächen sind, wo Gott irgendwas gesagt hat, du darfst, sollst es nicht tun. Und wo die Menschen sagen, ja, ein bisschen ist nicht so schlimm. Und dann sehen wir auch, was Jesus gemeint hat mit diesem Satz, wenn jemand einen Stolperstein vor einen kleinen tut, der den werde lieber, dass er einen Mühlenstein, zitiert das, weil ich jetzt Schwierigkeit habe. Im Meer, tief im Meer geworfen wird, ne? Und was sind diese Anstöße zur Sünde? Das sind genau diese Sachen, so verstehe ich das. Wenn jemand sagt, wenn jemand jetzt in Versuchung ist, irgendwas Böses zu tun, aber er kämpft gegen diese Versuchung, aber er wird langsam schwach und dann kommt noch ein anderer und sagt, diese Versuchung, nee, kein Problem, Gott wird nicht so sauer, nur wenn du einmal das machst oder so, verstehst du? Ein bisschen locker, ne? Und dann wird es dann immer schlimmer, ne? Wenn dieses Mal wir nachgegeben haben, nächstes Mal werden wir noch weniger Kraft haben, das dagegen zu halten, ne? Aber wir müssen ständig, die ganze Zeit, von Anfang an, nein sagen für alles, was damit zu tun hat. Was will der Teufel noch? Was benutzt er? Er fügt den Menschen körperliche Schmerzen zu, um sie geistlich zu unterdrücken. Zum Beispiel Depressionen schicken und sie zu tyrannisieren. Der Teufel, der arbeitet auch in diesem Bereich. Er will, dass wir traurig werden, dass wir denken, dass wir Gedanken haben, die ein Selbstfluch sind. Wir verfluchen uns selbst. Wir sagen, ich tauge nichts, niemand liebt mich, etc. Und dann, diese Gedanken sind auch ein bisschen, die sind auch, mir fehlt das Wort auf Deutsch, Prazer. Wie heißt Prazer auf Deutsch? Man hat Spaß daran. Wer schon Depressionsgedanken hatte, der weiß, dass Depressionsgedanken auch Spaß machen. Denkt, oh, ich bin so ungeliebt, niemand hat mich lieb und so. Im Grunde hat man Lust dabei, versteht ihr? Ne? Nur, das geht immer bergunter. Und wenn man dann unten ist, dann denkt man, dann ist man wirklich im Boden.
Ach, masochistisches Selbstmitleid.
So ein Selbstmitleid, und das ist am Anfang ist das gut. Dann fühlt man sich irgendwie wichtig, weil man so dumm ist oder weil man so klein ist. Dann hat man Spaß daran. Ne? Und der Teufel, der versucht uns immer runterzumachen. Mit allen Mitteln. Und uns körperliche Schmerzen zuzufügen. Ich habe früher
gesagt, man kann dagegen angehen. Ich habe gestern körperliche Schmerzen auf dem rechten Fuß und gesagt, Gott, ich will das nicht, und Überbein, Tennischen und so weiter. Und Gott möchte, dass mein Fuß jetzt geheilt wird, heimlich wird. Da habe ich natürlich auch gepflegt und so weiter, ausgeholt, aber auf jeden Fall, die Schmerzen waren fast weg. Ich habe um Heilung gebeten. Und innerhalb von ein, zwei Stunden war die Schmerzen
also
gebeten. Und da habe ich mir der Teufel wirklich davon vom Weg abbringen. Der Fuß nicht heilt, ne? Und er hat geheilt.
Ja, und da du das erwähnt hast mit dem Fuß, ne, früher vor 20 Jahren, wurde ich sehr vom Feind angegriffen in einer bestimmten Situation, und da hatte ich auch so Schmerzen an den Beinen durch diese Angriffe, ne? Und da du jetzt erwähnt hast, ist das auch manchmal so ganz geistlich, ne? Manchmal ist das so körperlich, einfach weil man sich verletzt hat oder so, hat nicht mit dem Teufel zu tun. Aber manchmal ist es so auch direkt geistlich, dass wir irgendwie Schmerzen spüren. Wir wissen nicht, woher kommt diese Schmerzen, und manchmal behandeln wir das, nehmen wir ein Medikament oder so, aber eigentlich ist das ein geistlicher Angriff, manchmal. Ne? Ich will gar nichts hier verteufeln, habe ich schon gesagt, wir sollen nicht den Teufel mehr loben, als er würdig ist. Ne? Wir müssen immer unterscheiden, ne? Aber es gibt solche Fälle, ne? Er treibt uns an, die geistlichen Gaben zu missbrauchen und Prüfungen zu entfliehen. Ne? Hier haben wir einige Beispiele, zum Beispiel Matthäus 4,3, ne? Die geistlichen Gaben. Jesus hatte doch die Macht von Brote zu...
Shalom.
Welche Sprache spricht ihr? Hallo, welche Sprache spricht ihr?
Kurdisch.
Deutsch.
Okay, gut.
Beide Sprachen.
Okay. Okay. Gut, alles klar. Ne?
Nur.
Okay, hier. Wollt ihr noch ein Heft? Noch? Hier?
Wie ist noch?
Ja, gut. Na, ich frage nur, weil der Bruder Nieder auf Arabisch übersetzt. Dann wäre das eine Möglichkeit. Ne? Okay. Jesus konnte doch die Menge ernähren, Brot, ne? Geben 5000 Leute. Seite 24. Jesus konnte Essen machen für 5000 Leute. Und der Teufel sagt, du hast Hunger? Warum machst du dich, ne? Essen für dich selbst? Da ist noch ein Stuhl, Schwester. Hier ist ein Stuhl. Jesus konnte 5000 Leute ernähren und später, ne? Aber in diesem Moment auch hat er den Heiligen Geist bekommen, er konnte das tun, und der Teufel sagt, wenn du der Sohn Gottes bist, dann mach aus diesen Steinen Brot. Das war eine große Versuchung. Warum? Weil Gott die geistliche Gabe Jesus gegeben hat und uns die geistliche Gabe gibt, um anderen Menschen nützlich zu sein und nicht für uns selber Sachen zu machen, ne? Dass wir für uns selber Wunder tun. Ne? Wunder sind immer für anderen Menschen und nicht für uns selber. Jesus hat nie ein Wunder für sich selbst gemacht, und kein Apostel hat ein Wunder für sich selbst gemacht. Immer für die anderen. Und der Teufel wollte, dass Jesus hier dieses Gesetz bricht. Ein Wunder für sich selbst macht, ein egoistisches Wunder. Ein Missbrauch von den geistlichen Gaben. Das ist eine große Versuchung. Wenn wir jetzt gebraucht werden von Gott, zum Beispiel in Prophezeiungen, wenn jemand jetzt ganz sehr benutzt wird von in Prophezeiungen, dass er für sich selbst prophezeit oder so, mir fällt jetzt ein, oder wenn jemand jetzt in finanzielle Schwierigkeiten ist und Gott immer ihn erhört, wenn er für andere Menschen beten, die in solche Situationen ist, und dann selber beten, Gott gib mir viel Geld jetzt oder so, dürfen wir auch natürlich tun, aber in manchen Fällen wäre das ein Missbrauch. Mir fällt hier kein besseres Beispiel ein, wie man, vielleicht so, zum Beispiel jetzt eine Heilung, wenn jetzt jemand krank ist und wenn man jemand jetzt eine Gabe der Heilung hat, hingeht und sagt, Leute, guck mal zu, wie ich diese Person jetzt heilen werde, und alle, wow, der Rolf, der kann heilen, Das wäre ein Missbrauch, ein Beispiel für einen Missbrauch von geistlichen Gaben. Gott und den Glauben zu missbrauchen. Wie kann man ein Beispiel dafür finden, wenn man versucht, von Gott Sachen zu erbitten, die er nicht geben will? Das tun wir sehr häufig in unseren Gebeten. Und Jakobus sagt, ihr bekommt nicht, was ihr bittet, weil ihr falsch betet. Und genau diese falschen Gebete sind doch Missbrauche von Gebete. Wenn wir bitten Sachen, die Gott uns gar nicht geben will, und weil wir seinem Geist nicht folgen im Gebet, weil wir nicht Gehör schenken seinem Geist, wenn er uns zeigt, was er möchte, dass wir bitten, weil wir ungehorsam sind, dann bitten wir Sachen für unsere eigenen Vergnügen. Und das ist auch eine Sünde, ein Missbrauch vom Gebet und von Gott, ein Versuch, weil natürlich Gott sich nicht missbrauchen lässt, aber ein Versuch, Stolz und Machtstreben zu fördern. Natürlich versucht der Teufel uns immer, unser Ego immer zu schmeicheln und sagen, du bist wichtig, du bist interessant und so. So wie zum Beispiel bei Jesus, als er gesagt hat, schau mal die ganzen Reiche und so, weil er sagt den Menschen, du bist wichtig, du wirst viel Geld haben, du wirst berühmt werden. Wenn du nur jetzt hier unterschreibst oder so, oder wenn du diesen Vertrag machst, oder wenn du diese Arbeit annimmst, die nicht so ganz legal ist, und so weiter und so weiter. Der versucht immer, den Menschen zu versuchen, in diesem Punkt, wo wir eine Bresche haben. Der Teufel weiß, wo wir eine Lücke haben hier in unserem Geist, und da geht er rein. Und es ist nicht umsonst, dass der, ein Namen für den Teufel früher war der Herr der Mücken. Irgendjemand hat, oder in der Vergangenheit war in bestimmten Ländern der Teufel so benannt. Herr der Mücken. Weil genau so ist es. Die Dämonen sind wie Mücken und die versuchen in jedes Loch, wenn wir ein Fenster aufmachen, dann plötzlich kam da eine Mücke rein, weil die versucht, die geht, bis sie ein Loch findet. Und so ist der Teufel in unser Leben. Der versucht uns hier, der merkt noch, da ist er stark. Versucht uns da ist er stark. Und da versucht, da hier ist eine Schwäche. Und da setzt er seine ganze Energie. Und,
er ist effektiv als Jäger. Adi, das auch mal. Er ist ein Jäger. Ein Jäger, was für eine Eigenschaft hat ein Jäger? Ein Jäger jagt ja nicht, weil er ungelernt ist, sondern weil er präzise sieht und weil er präzise zielt und auch sein Ziel meistens trifft und nicht verfehlt. Er hat sein Ziel vor Augen und trifft auch, weil er genau darauf ausgebildet. Also jemand, der jagt mit Pfeil und Bogen oder mit Waffe, der weiß ganz genau, wo er ansetzen muss, damit er seinen Fang quasi trifft. Und er trifft auch meistens.
Darf ich kurz was dazu sagen? Er ist wie ein umhergehender Löwe, darauf zu warten.
Genau, das passt ganz zusammen. Weil der Löwe muss auch sehr leise sein, wie der Jäger muss auch leise sein und nur im Augenblick.
Darf ich noch was sagen? Und zwar ist es so, dass der Teufel die Macht hat, Heilung auch zu vollbringen durch andere Menschen, sodass diese irregeleitet führen Und er hat auch die Fähigkeit, Menschen zu teleportieren. Das hat er mit Jesus auch gemacht. Er hat ihn auf den Berg teleportiert, sage ich mal. Ich habe kein anderes Wort dafür. Und zeigt ihm alle Reichtümer, was du gerade gesagt hast, alle Königreiche, die er beim Herrn hat. Und sagt, ich gebe dir diese jetzt schon. Nur fall auf die Knie und bete.
Ja.
Und da hat er halt eben, weil er Gott selbst ist, nicht drauf eingegangen und ihm gezeigt, dass er stärker ist.
Ja, diese Versuchung ist groß, auch in unserem geistlichen Leben. Ne, ja, zum Beispiel, wenn jemand, ne, Amen. Ne, zum Beispiel, wenn jemand denkt, ich möchte ein berühmter Prediger werden, wenn der Teufel sagt, ja, wenn du das und das tust, wenn du diese Methode benutzt, dann wirst du ein berühmter Prediger werden, ne? Zum Beispiel, ne? Jetzt versuche ich das zum geistigen Leben zu übertragen. Weil Gott einen Weg für uns hat. Und ich bin sicher, dass für die meisten von uns der Weg nicht ist, ein berühmter Prediger zu werden. Ne? Einfach, weil wenn wir alle berühmte Prediger wären, wo wären dann die zuhören? Ne? Das heißt, jeder von uns hat eine bestimmte Gabe und die sollen wir nachgehen und nicht andere Wege, die wir selber uns ausgedacht haben, wie wir denken, die sind besser, weil ich mehr davon mir verspreche, ne, von dieser Methode oder so. Und der Teufel will, dass wir Methoden haben und Gott will uns durch seinen Geist leiten. Das ist ganz subtil, aber wir müssen merken, da ist ein ganz großer Unterschied. Amen. Amen. Nächster Punkt. Beispiele. Adam und Eva. Satan stellt die Autorität und sogar die Absichten Gottes in Frage. Er greift an, provoziert zur Rebellion, indem er irreale Freiheitsräume suggeriert. Ne? Der Teufel sagt, ja, wenn du jetzt diese Droge nimmst, dann wirst du dich so frei fühlen und so, dein Leben wird viel besser oder so. Ne? Alles Lügen, aber die Menschen glauben das. Die stellen sich dafür, oh, dann wird es wirklich, ne, viel besser sein oder so. Und es geht immer darum, die Menschen, die stellen sich Sachen vor, wenn ich das und jenes tue, wird mein Leben viel besser sein. Mit der anderen Frau werde ich viel, viel glücklicher sein als mit meiner. Ne? Das ist immer so. Man stellt sich immer vor, das andere ist besser. Es gibt ein Buch, das Titel ist Das Gras auf der anderen Seite des Zaunes ist immer grüner. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch ist, aber so habe ich es übersetzt aus dem Portugiesischen. Ne? Und so der Teufel aber immer so, oh, schau mal, das Gras da hinten ist so schön, ne? Dein hier ist alles so trocken, ne? Immer so, hier im Kopf, ne? Das hat ja Adam und Eva gesagt, ne? Wenn ihr mal diese Frucht isst, dann wird euer Leben viel besser sein, ihr werdet unabhängiger sein, ihr werdet Fortschritt haben, etc., etc.
Er hat
ihnen
das vollkommene versprochen. Der Satan hat ihr Eva das vollkommene versprochen, indem er sagte, du wirst sehen wie Gott. Es war ja Vollkommenheit. Gott war ja vollkommen und ist vollkommen. Und er hat Eva gezeigt, wenn du davon vollkommen wie Gott. Eva hat sich dadurch blenden lassen, weil es war was Herrliches.
Und Adam hat es zugelassen. Adam hat es zugelassen.
Genau, er hat sich
natürlich.
Würde Eva, natürlich. Kein Krieg an ihm, sondern einfach Adam hat es zugelassen, dass Eva von der Schlange versucht wurde. Adam hat es verhindert. Genau, hat er
aber nicht. Genau, hat er gesagt, ihr werdet sehen, wie Gott.
Adam ist für den Sündenfall verantwortlich.
Ja, genau.
Ja, steht ja so geschrieben, dass die Schlange eben verführte, aber man darf das nicht als eine Schlange sehen, der am Baum sich umstellt. Nein, es war der Cherub, der war halt super, ne? Und der hat sich in einer Pracht gezeigt und sagte, auch du sein von dieser Punkt ist. Das ist jetzt genau Wort für Wort so wiedergegeben, Entschuldigung. Aber es ist halt so, dass er halt diese Macht, die er selber hatte, halt auch dem Mensch versprach, der von und somit sich selbst Gott gleich macht.
Aha.
Und das ist halt eben die Sünde, weil wir halt Gott gleich sein wollen, das können wir nicht.
Amen, ja.
Wir sind immer kleiner als Gott, immer. Wenn wir sein wollen wie Gott, dann...
Er ist immer, er arbeitet, der Teufel arbeitet auch um uns. Er belügt uns, er sagt, wenn du das jetzt machst, dann ne, verspricht er uns die Wolken vom Himmel. Ne? Aber das ist nachher eine Lüge, haben wir schon vorher besprochen. Und nachhinein kommt er und sagt, du Böser, ne? Wie konntest du das? Ne? Er ist wirklich mies. Okay, Hiob haben wir schon vorher besprochen. Hiob war der reichste Mensch seiner Zeit und so weiter. Und der Teufel, er weiß eine Wahrheit. Eine Wahrheit ist, dass die Reichen sehr schwer in Reich Gottes kommen. Das hat Jesus auch gesagt. Der Satan weiß das auch. Die Reichen, die kommen sehr selten in Reich Gottes. Und dieses Prinzip galt schon 1000 Jahre vor Christus, weil Hiob lebte ungefähr 1200 Jahre oder 1500 Jahre vor Christus. Damals war es nicht anders. Und der Teufel hat gedacht, dieser Reiche will ein Christ sein, das heißt, will ein Glaubender an Gott sein. Er hat gesagt, nee, er glaubt nur an Gott von den Lippen und so weiter, ne. Aber, okay, Gott hat erlaubt, wir kennen die Geschichte und er blieb treu zu Gott. Nächstes Beispiel, Jesus. Jesus. Seite 25 oben. Schwester, keine Parallelgespräche bitte, ne? Wenn jemand was sagen möchte, für die ganze Gruppe beiträgt, ne? Okay, Jesus, von denen können wir ganz viel lernen. 4 Punkte hier. Satan versucht, seine Autorität und Kraft zu missbrauchen, um die körperlichen Bedürfnisse zu betonen. Weil man könnte sagen, ja, okay, aber Jesus hatte doch Hunger und wir haben einen Anspruch zu essen. Gott ist doch unser Versorger etc. Wenn wir Hunger haben, brauchen wir Essen, warum sollen wir hungern und so weiter. Aber in diesem Moment wusste Jesus, das ist nicht der Moment, um das zu machen und seine eigene Kraft zu benutzen, um für sich selber Brot zu machen. Jesus wusste das.
Er wusste doch aber schon von vornherein, er wusste, er wird versuchen, standhalten.
Und sollte fassen.
Er wusste ja, worauf, er musste es ja vormachen. Er ist ja unser Vorbild auch, ne? Er hat es ja auch menschlicher Sicht gemacht, damit wir nachfolgen können. Er sagt ja auch, ne, kommt und folgt mir nach. Und er musste ja in allem perfekt sein. In allem musste er vollkommen und rein sein. Und selbst dort in der Versuchung war er vollkommen und rein.
Und da der Heilige Geist ihn dahin geführt hat, so verstehe ich, wenn uns der Heilige Geist irgendwo hinführt, dann sagt er uns auch, du sollst das tun, zum Beispiel jetzt fasten. Wenn der Heilige Geist sagt, so, jetzt sollst du so und so viele Tage oder so und so viele Stunden fasten, dann wissen wir, dass wir sollen das tun, das ist jetzt ein Befehl Gottes, ne? Und Jesus würde auf diesen Befehl auch nicht gehorsam sein, weil der Heilige Geist gesagt hat, er sollte fasten. Okay, ne? Und das können wir als Lektion für uns nehmen. Das heißt, die Autorität Gottes, Gott schenkt uns Autorität und wir sollen diese Autorität nicht missbrauchen, auch wenn wir jetzt in der Klemme sind. Genau da, ne? Nächster Punkt, Satan prüft das Selbstwertgefühl. Ich denke, hier ist heutzutage sehr oft der Streitpunkt, indem er die Sicherheit der Errettung in Frage stellt, wenn du Sohn Gottes bist. Ne? Das ist, als ich Kind war, war das sehr oft, als wir mit anderen Kindern gespielt haben, dann haben sie ja, du bist nicht stark oder du bist ein Feigling oder du bist schwul oder irgendwas, ne, um zu provozieren. Nein, ich bin nicht und so und dann auf die anderen, ne? Das war eine Provokation, ne? Ne? Ich bin stark oder ich schaff das, ne? Du schaffst es nicht auf diesen Baum zu klettern. Nee, ich schaff das, ich werde das jetzt tun, um zu beweisen, ne? Und ungefähr so, weil der Teufel, der weiß, ne, dass wir im Herzen zweifeln, dass wir denken, wir können das nicht. Und später, als ich mich bekehrt habe, dann haben auch Leute solche Sachen gemacht. Ne? Ein Beispiel. Ein Mädchen wollte mich küssen, als ich in der 10. Klasse war. Ne? Und vor alle anderen. Und dann habe ich gesagt, nein, das will ich nicht. Und dann haben die alle gesagt, wenn du das nicht tust, dann bist du schwul. Ne? Und dann habe ich gesagt, mir egal, das ändert nichts. Ne, wenn ich jetzt die küsse oder nicht, das wird nicht ändern an meine, ne, was ich bin oder nicht. Ne. Aber für die anderen, die haben das nicht verstanden, weil sie so denken. Die Menschen denken so, wenn man jemand provoziert, dann muss diese Person beweisen, dass sie das nicht ist. Die Menschen wollen immer beweisen, aber warum? Weil sie im Grunde Zweifel haben. Der Teufel arbeitet in unseren eigenen Zweifel, weil wir den Selbstwertgefühl nicht haben. Der Mensch ohne Jesus, der hat Probleme in diesem Bereich. Er zweifelt, er denkt, bin ich jetzt wichtig, bin ich geliebt, bin ich, ne? Er zweifelt an sich selbst. Und wenn wir Jesus haben, dann brauchen wir nicht mehr an uns selber zweifeln. Wir wissen, Gott liebt dich, liebt mich, ich bin ein Kind Gottes, und wenn die Menschen was anderes denken, ist ihr Problem. Ja. Ne? Und der Satan, der arbeitet hier auch in diesem Bereich. Okay. Nächste, Satan stellt den Glauben an die Schrift in Frage. Wirf dich von hier, weil es geschrieben steht. Ne? Übersetzt auf Deutsch, wenn du wirklich an die Bibel glaubst. Ne? Wenn du wirklich an die Bibel glaubst, dann musst du jetzt das und jenes tun. Ich weiß nicht, ob wir schon diese Erfahrung gemacht haben, aber ne, das ist eine Prüfung von Satan. Das heißt, ich muss nicht beweisen, oder ich habe den Satan keine Rechenschaft schuldig. Ne? Ich muss nicht beweisen, dass ich in der Bibel glaube. Wenn ich an die Bibel glaube, dann weiß ich selber, dass ich an sie glaube. Okay, nächster Punkt. Satan reizt zum Streben nach Macht und zur Gier des menschlichen Herzens. Auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Ne? Der Satan weiß, die Menschen, die fühlen sich einfach besser, wenn sie mehr Geld haben, wenn sie mehr Macht haben. Und das hat er Jesus angeboten. Das bietet er auch ganz vielen Menschen an. Macht diesen Job, obwohl er nicht so ganz legal ist oder so. Ne? Da hast du mehr Geld und so. Ich habe schon gehört von Leuten, die sagen, ja, eine Bekannte von mir hat erzählt, dass sie für eine alte Dame arbeitet, und die hat gesagt, wenn ich nicht 2000 Euro in die Tasche habe, dann fühle ich mich unsicher, oder dann ja, habe ich Angst, dass ich hungern muss oder so. Ne? Oh. ist nur ein Beispiel, aber ne, solche Sachen passieren. Die Menschen, die hängen an den Sachen, an dem Ruhm und so weiter. Gier, die Menschen sind auch gierig. Es gibt ganz viele, die das Geld oder die Sachen lieben. Und es ist auch ganz normal, ne? dass Menschen Sachen lieben. Weil Sachen bringen uns auch was. Wenn wir jetzt eine Ferrari haben, dann haben wir auch was davon. Weil jedes Mal, wenn jemand durch die Straße mit einer Ferrari geht, dann gucken, ne? Alle Gesichter, ne? Machen so, ne? Und dann haben die Leute auch was davon. Das heißt, materiellen Dingen bringen auch ein Feedback für uns. Und wie zum Beispiel das Essen. Wenn wir essen, dann fühlen wir uns besser, fühlen wir uns gestärkt und so. Und der Satan benutzt auch dieses Feedback, was wir haben, auch die materiellen Sachen, um uns an den materiellen Sachen zu klammern und sagen, das ist das Ziel des Lebens. Ne? Wobei, biblisch gesehen, das sind nur Werkzeuge, das sind nur Sachen, die vergänglich sind. Und aber viele lassen sich blenden durch die Materie, sage ich mal so. Wichtig jetzt, Satan hat Adam, Eva und Jesus mit dem Wort Gottes versucht. Er kennt die Bibel. Ich muss jetzt was anderes sagen, ein anderer Satz. Viele sagen, ja, ich bin in Versuchung, hab gesündigt, weil die Versuchung so schlimm war. Weil, sagen wir so, die Gegebenheiten, die Zusammenhänge waren alles so schlimm und so. Dann konnte ich nicht dagegen halten und ihm gefallen, weil die Zusammenhänge, weil der Kontext so schlimm war. Und was sagen wir? Adam wurde im Paradies versucht und hat nachgegeben. Jesus wurde in der Wüste versucht, aber hat dagegen gehalten, ist nicht gefallen, hat nicht gesündigt. Ne? Das heißt, der Kontext beeinflusst nicht. Wir können in der schlimmsten Wüste sein, wenn wir wirklich mit Jesus sind, dann können wir dagegen halten. Ne? Und wenn jemand sagt, nee, aber ich wurde versucht, weil alles so schlimm ist. Ne? Und darum, das heißt, die Schuld liegt an den, mir fehlt das Wort, Gegebenheiten. Die Schuld liegt an den Gegebenheiten. Nicht ich bin schuld, sondern die Gegebenheiten. Wenn es jetzt andere Gegebenheiten wären, hätte ich nicht gesündigt, ne? So versuchen die Menschen sich auszureden. Ne? Aber vor Gott gilt das nicht. Zurück. Satan hat Adam und Eva und Jesus mit dem Wort Gottes versucht. Total wichtig. Er kennt die Bibel sehr wohl. Total wichtig. Er benutzt ihre Worte, um unser Verhältnis zu Gott zu testen. Das ist auch in Deutschland sehr oft der Fall. dass Menschen kommen mit der Bibel und erzählen uns Geschichten, wie vorher ich gesagt habe, ne? Das ist nicht gar nicht so schlimm, wenn du jetzt ein bisschen das machst und ein bisschen, Gott wird nicht sauer, wenn du jetzt ein bisschen lügst oder 2 Euro klaust oder das, oder, ne? Das heißt, lockern, ne? Mit dem Wort Gottes, und dann finden die auch Bibelverse, die sagen, ja, Gott ist gnädig, seine Gnade ist ewig und dies und das, und er behandelt uns wie Kinder, und dann finden sie eine Reihe Texte, um das zu untermauern, dass sie so ganz weltlich leben können, aber sich noch als Christen bezeichnen. Ne? Mit einem Fuß auf einer Seite vom Abgrund und dem anderen Fuß auf der anderen Seite, und das soll gehen. Ne? Die Welt lieben und ihre Sachen machen, aber trotzdem sagen, ja, ich bin Christ und so und werde gerettet, weil ich da irgendwann mich bekehrt habe vor 20 Jahren oder so.
Ich habe gehört, der wahre Charakter eines Menschen, der Charakter, zeigt sich, was er macht, wenn keiner zuguckt. Also gehe ich bei Rot über den Arm, wenn keiner zuguckt. Mhm. Was mache ich, wenn 100 Euro liegen? Nehme ich sie? Nehme ich sie, ne? Was mache ich, wenn keiner zuguckt? Ne?
Ja, ja.
Genau, dass ich wirklich auch,
wenn man 100 Euro dann nehme ich.
Ja, okay, das ist eine andere Diskussion, aber,
ja. Ja,
okay. Aber was er meint, klauen. Er meint klauen, klauen.
Wenn ihr jetzt alle rausgehen würdet, ja, weil ihr jetzt alle raus, weil ihr macht eine Pause, ja. Ich sehe, da liegen die 100 Euro. Ich weiß nicht, wem sie gehören. Nehme ich sie dann? Keiner sieht das dann. Aber ich weiß, dass nur einer von euch gehört die 100 Euro.
Genau, ja.
Das meine ich.
Ja, ja, genau.
Und dann würden viele Menschen, die vielleicht einfach nehmen, fällt gar nicht auf, ne? Das meine ich damit. Wenn man weiß, wem die 100 Euro gehören können.
Genau.
Und keiner weiß, dass ich es genommen habe.
So
meine ich.
Ja, ja.
Also,
was schön ist, du weißt nicht, wer das ist.
Nein, das meine ich nicht.
Mhm. Also, wird sagen, ah, das ist mein Geld.
Hat jemand 100 Euro verloren? Ich. Okay. Zurück zum Thema.
Ja. Ich würde echt sagen, 100 Euro habe ich gefunden hier. Wem gehören die 100 Euro jetzt?
Ja, genau.
Ach, das war so rausgefahren hier. Das wäre 100%. Mhm. Hier rausgefallen, ne? Kann
ja
passieren, oder?
Ja.
Ja.
Ist rausgefallen, hier. Ja. Mhm. Was mache ich damit?
Aber du erkennst ja,
dass der Wahnsinn.
Da ist dann keine Gottesfurcht da, weil wir immer eins.
Wenn ich 100 Euro nehmen würde, ich könnte heute Nacht nicht mehr schlafen.
Ja, guck dir mal rein.
Ich könnte heute Nacht nicht mehr schlafen, wie das machen würde.
Ja. Ja, und der Teufel versucht uns, ne? Genau, weil wir denken, oh, aber mit diesen 100 Euro kann ich das kaufen und jenes kaufen und das. Das ist alles hier, ne? Die Begierden in unserem Herzen, das weckt der Teufel mit diesen Sachen. Nächster Punkt, sehr interessant. Nächster Punkt, die Worte der Bibel zu kennen, garantiert noch nicht, dass man ein wahrer Jünger Jesu ist. Der Teufel kennt auch die Bibel und er ist trotzdem kein Jünger Jesu. Es gibt viele Menschen, die die Bibel kennen und folgen Jesus nicht nach. Und wenn jemand sagt, ja, bist du Christ? Ja, ich kenne doch die Bibel. Eines hat damit mit dem anderen nichts zu tun. Viele kennen die Bibel, aber folgen Jesus nicht, gehorchen sie nicht oder sind nicht im Geist der Bibel, ne, haben den Heiligen Geist nicht, bekehren sich nicht.
Aber sie verstehen auch diese Worte auch. Die meinen, die eigentlich nicht wirklich sind. Das ist in der Zeit.
Ja, natürlich. Das erkennen wir gleich.
Genau, dass dieser Mensch nicht wiedergeboren ist, sondern nur scheint Christ.
Beste Kandidaten dafür.
Genau.
Jesus ist Gott, da brauchst du gar nicht mehr mit denen zu reden, weil dann haben die ihre Ohren geschlossen.
Ja, aber ich könnte auch viele andere Lieder singen, die nichts mit Zeugen Jehovas zu tun haben, zum Beispiel auch viele von den Kirchen. Von den Kirchen. Weil die
Vater aller Kirchen.
Ne, aber lassen wir nicht so schlimm werden. Lass uns die Menschen, die um uns herum sind. Viele Menschen, ja.
Es geht auch um andere Berufsquellen, die man leicht mal in der Meditation etwas erlangen kann. Kräfte, Heilungskräfte. Woher kommt die?
Esoterismus, ja. Das ist
der Pharao und den Ägypten war, ne? Die Mose und die
Zauberer. Okay, Antwort. Hier Antwort ohne Antworten. Wenn ihr auf Seite 4 schaut, ja, dann seht ihr, dass dieses Thema Esoterik wir in der Lektion Nummer 12 besprechen werden. Okay, gut. Ne? Zurück zum Thema. Der Teufel hat versucht, Jesus, Adam und Eva in eine theologische Diskussion reinzubringen. Diskutieren. Und das möchte der Teufel. Er liebt theologische Diskussionen. Warum? Weil die theologischen Diskussionen den Humanismus fördern. Theologische Diskussionen sind meistens so, ne? Die fördern, dass der Mensch denkt, oh, ich bin wichtig, weil ich diese Meinung habe oder weil ich viele Bücher gelesen habe von berühmten Theologen und so, und ich weiß, kann zitieren, dieser Theologe hat das gesagt und alles andere, alles hatte mit Eitel zu tun, von Menschen, die denken, wow, ich kann so vieles, Philosophie und diese Wissenschaft und das und jenes, und das liebt der Teufel, weil diese Menschen keinen Bezug zum Geist der Bibel haben, sie demütigen, die haben die nötige Demut nicht, um sich vor dem Wort Gottes zu beugen, von der Autorität des Wort Gottes zu beugen. Ne? Die nehmen die Bibel und jonglieren mit ihre Worte und so, und das liebt der Teufel. Und er flieht von den Menschen, die Autorität der Bibel haben. Wie Jesus hat gesagt, aber Gott hat das und das gesagt. Er hat den Teufel mit dem Wort Gottes auch verdrängt, weil der Teufel das Wort Gottes missbraucht hat, aber Jesus hat das richtig benutzt. Und darum ist wichtig, dass wir immer treu bleiben zum Wort Gottes und uns fragen, was sagt die Bibel wirklich? Was ist die Botschaft dieses Textes? Und nicht jetzt Sachen aus dem Zusammenhang reißen und so. Das machen sehr, sehr viele. Habe ich tausende davon kennengelernt im Laufe der Zeit. Ja. Was mich gestört hat in deiner Aussage, war das Wort selbst. Ich war Pfarrer.
Ach so.
Ich war Pfarrer. Ja.
Das war meine Absicht, aber es ist doch vielen bekannt, ne, dass die obersten...
Nein, okay, lass mich mal reden, okay? Ja. Diese Woche hatte ich eine große Freude, dass mein Buch zur Druckerei gegangen ist, leider auf Portugiesisch, was genau über dieses Thema handelt, wo ich erkläre, wie diese Menschen denken, diese Theologen, diese Pfarrer, die gar nicht an Gott glauben und heutzutage noch weniger. Früher, vor 500 Jahren, haben einige an Gott geglaubt, heute quasi keine. Da gibt's Gründe dafür und die meisten Menschen wissen das nicht und müssen die Menschen dann erklären, warum es so ist, weil sie sind religiös. Die denken, sie müssen Rituale durchführen. Die müssen dann Talar haben und die müssen in einem Tempel sein und die müssen auf dem roten Teppich laufen und Heilig. Vor ein Altar und ja. Die, ne, und die ganzen Sachen haben, Kruzifix und alles und die Gesten machen, sich kreuzigen und das und das und die denken, dass Gott dann, weil sie das alles machen, sich kreuzigen und in bestimmte Worte aus der Bibel nehmen, im Namen des Vaters und des Sohnes und Heiligen Geist, was sie missbrauchen, was gar nicht dafür gedacht wurde. Die denken jetzt, muss Gott die Menschen erretten und etc., weil ich das alles gemacht habe, diesen Pomp und so weiter gemacht habe. Das ist alles nur Religiosität, auch in der evangelischen Kirche ist das Gleiche, nur ein bisschen so, sagen wir so, verschönert, ein bisschen abgeschwächt.
Ja, also diese Praktiken, all das quasi bringt, also nicht den Heiligen Geist in diese Räume, also in der Kirche oder was ist, weil dafür ist es ja da, gell? Und eben den Heiligen Geist dann sozusagen in diese Räumlichkeiten holen, Rituelle.
Ja, interessant, dass Jesus nie, kein einziges Mal, den Apostel gesagt hat, geht hin und baut eine Kirche, dass der Heilige Geist dort sein wird. Ne? Und sogar die Apostel haben das mal gesagt, Jesus, schau mal, wie schöner Tempel. Er hat Jesus gesagt, alles nur Stein, alles wird kaputt. Ne? Jesus hat keinen Wert darauf gelegt. Aber die Religiösen, die legen Wert, die sagen, heiliger Tempel. Ne?
Ja, die brauchen was zum Anfassen.
Ja.
Es ist so, der Herr Jesus sagte, also das ist für mich eigentlich ausschlaggebend dafür, dass ich nicht in eine Kirche gehen muss, um mich zu bekennen, dass ich halt an Gott glaube. Er sagt, geh raus, heb einen Stein und du wirst mich finden. Ja, nee, das ist halt an den für uns unmöglichsten Orten können wir selbst da zu Gott reden.
Lass uns unterscheiden. Das Neue Testament lehrt uns nie, Alleingänger zu sein. Das Neue Testament wird nie gesagt, geh nach Hause und bete zu Hause. Ja. Im Neuen Testament wird immer, Leute werden immer versammelt, versammelt. Aber da ist ein Unterschied zwischen einer religiösen Kirche und einer Gemeinde. Da ist ein Unterschied. Wir brauchen Gemeinde. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir können auch zu Hause beten, die ganze Woche. Aber wir brauchen die Gemeinschaft in der Gemeinde. Was wir nicht brauchen, ist ein religiöses Tempel. Das brauchen wir nicht, das ist gegen das Wort Gottes. Gott hat nie gesagt, dieser Tempel ist heilig oder diese Klamotten sind heilig oder diese Kelch ist heilig oder diese Kerzen sind heilig oder Gott hat das nie gesagt. Es hat nur gesagt, ihr seid heilig, euer Körper ist heilig, weil da der Heilige Geist ist. Ne? Amen, Halleluja. Gut, Austreibung böser Geister. Hoffentlich, ja, lasse ich mich gut verstehen. Ich habe stark den Eindruck, dass die Jünger Jesu nach der Auferstehung Jesu viel weniger Wert gelegt haben auf die Austreibung von böser Geister. Jesus, seit in der Zeit, wo er auf Erden gearbeitet hat, hat er immer gesagt, geht hin, heilt die Kranken, predigt und treibt Dämonen aus. Hat er immer wieder gesagt. Und auch in Markus 16,16 kennen wir, die an den Glauben werden Gift trinken, etc., Schlangen werden sie, ne, und so, aber, und sie werden Dämonen austreiben. Aber die Jünger haben das wenig betont, sage ich mal so. Es steht nicht geschrieben, dass Jünger hingegangen sind und Dämonen ausgetrieben haben, nur in einem Fall. Von dieser Frau, die Paulus und Barnabas 4 Tage lang gefolgt hat und immer wieder geschrien hat. Warum haben Paulus und Barnabas nicht sofort die Dämonen ausgetrieben von dieser Frau? Warum haben sie so lange gewartet? Ich habe den Eindruck, dass die Jünger das nicht weitergemacht haben, Dämonen ausgetrieben. Warum? Weil jetzt ist der Heilige Geist. Und wenn jemand sich bekehrt und der Heilige Geist kommt rein, dann müssen die Dämonen automatisch rausgehen. Wo das Licht reinkommt, dann geht die Dunkelheit automatisch raus. Nur in solchen Fällen wie von dieser Frau, die wollte sich nicht bekehren. Und darum haben sie auch gedacht, ich denke mal so, von denen lohnt sich nicht, die Dämonen auszutreiben. Sie will sich nicht bekehren. Und solche Fälle hatte ich auch hier in Deutschland, eine Frau, jedes Mal mitten an auf der Predigt ist im Boden gefallen, hat angefangen, ne, so und so weiter. Ne, wisst ihr, wie so ein Besessener sich benimmt? Jedes Mal mitten auf der Predigt, nicht im Lobpreis, und nie, immer mitten auf der Predigt. Hingefallen und so weiter und so weiter. Das heißt, und wir haben immer wieder die Dämonen ausgetrieben, jede Woche und nach einer Woche oder nach 2 Wochen, nach 3 Wochen, das ganze Theater von vorne angefangen. Und dann auf Monate und auf Jahre und bis heute, wenn wir da anrufen in Süddeutschland, wo wir am Anfang waren. Und wie sieht's aus mit dieser Frau? Ja, die geht in jede Gemeinde und jede Gemeinde treiben ihnen die Dämonen aus. Ne? Genau, ne? Weil sie das wünscht. Ja. Sie möchte dieses Ansehen. Die Leute gucken auf sie. Oh, die Arme, ne, die ist besessen und so. Und alle gehen auf sie und ne, mit den Händen und so und so. Und das ist auch toll, wenn viele Leute kommen und auch auf uns, ne, die Hände legen und so. Ne?
Ganz kurz, ich habe auch was darüber gesehen. Und zwar, wenn man denn einen Dämon austreibt aus jemandem, ja, einen Exorzismus also durchführt, dann muss man aber auch diesen Fähigen nicht mehr wieder zurückzukennen. Das ist auch sehr wichtig.
Ja, wenn der Heilige Geist einzieht, dann kann der böse Geist nicht kommen. Außer du hast dich nicht bekehrt. Dann haben sie immer Zugriff reinzukommen.
Oder ist das eine
Ja, dann darum würde ich sagen, wenn jemand jetzt besessen von Dämonen ist und man muss diese Dämonen austreiben, heißt, dass diese Person sich nicht wirklich bekehrt hat. Und was kann garantieren, dass diese Person sich danach bekehrt, nachdem man die Dämonen rausgetrieben hat, wenn sie vorher nicht wollte? Wie im Fall von dieser Frau, was ich genannt habe. Und darum denke ich, dass die Jünger das nicht mehr gemacht haben, weil die Menschen haben sich bekehrt und dann waren die Dämonen weg. Und
Hat das was mit dem Vers zu tun? Das erinnert mich an den Vers, wo der Dämon rausgeht, aber alles dann geschmückt ist und er 7 weitere rausholt. Ja. Hat das damit zu tun, wenn...
Das hat auch damit zu tun. Okay. Dieser Vers hat mehrere Fälle benutzen, aber auch in diesem Fall. Weil man jetzt auch einen Dämon austreibt und diese Person müsste sich bekehren, aber wahrscheinlich tut sie es nicht.
Der kommt dann auch wieder und zwar 10-mal so stark.
Ja.
Und er kommt mit Millionen. Das heißt also, er kommt nicht alleine. Er geht erst in die Hütte, wenn er austreiben will. Und dann wandert er zurück mit Millionen.
Ja, und das heißt, man tut quasi ein man tut was schlecht ist für diese Person, wenn wir den Dämon austreiben. Würde, ne, es würde so bedeuten. Darum hat er Jesus auch gewarnt. Er hat Jesus gewarnt.
Er war auch immer ein Sohn von einem Pharisäer. Entschuldigung, dass ich nicht genau den Vers nennen kann. Aber dieser Pharisäer, sein Sohn, der wollte auch in Form auf Jesus, ne, Dämonen austreiben. Also, die versucht hat, da hat der Dämon gesagt, ich kenne Jesus, ich kenne,
wer bist du? Hat ihn weggeworfen. Aber ihn hat aufgezogen.
Das ist auch gefährlich, ne?
Ja, die haben Exorzismus getrieben.
Genau.
Ja, aber die haben gesehen, dass durch den Namen Jesus Dämonen ausgetrieben werden. Genau. Die haben den Namen für sich benutzt, aber sie hatten keine Beziehung zu dem Herrn.
Richtig.
Und sie sagten, ja, Paulus kennen die, aber wer bist du?
Ja.
Und dann haben die dann direkt aufgezogen und sind weggelaufen, das haben die angegriffen. Ja. Das ist gefährlich, wenn man keine Beziehung
zu Jesus Dämonen hat. Auf sich zieht.
Ja, na, ich wollte nur betonen, warum ich meine, dass das mit Exorzismus und so weiter, dass wir sehr vorsichtig damit gehen sollen, obwohl ich sehr offen bin für die Gaben des Geistes und alles, aber in diesem Fall habe ich die Meinung, dass man hier, dass man das auch im Neuen Testament sehen kann, dass die Jünger ihre Vorgehensweise geändert haben in der Zeit, im Vergleich in der Zeit, wo Jesus auf Erden war und danach wegen diesen genannten Gründen. Okay, jetzt letztes Thema, die Waffen Gottes. Haben wir vorher ganz am Anfang ein bisschen angesprochen. Wir brauchen natürlich die Waffen und Epheser 6, 10 bis 18. Ich hoffe, dass ihr alle wisst, um was es geht. Ne? Zieht an die Waffenrüstung des Geistes. Wir sind gleich fertig, ne? Wir sind gleich fertig. Ich habe die in drei Teile, in drei Wir sind gleich fertig, ne? In drei Aspekten, die sehr wichtig sind. Die Waffe Nummer 1. Oder die Waffe Nummer 1 und 2, Wahrheit und Gerechtigkeit. Warum nennt der Apostel Paulus hier diese zwei Worten, Wahrheit und Gerechtigkeit als Waffen? Weil das sind Lebenseinstellung als Nachfolger Jesu. Da fängt alles an. Alles fängt in der Grundlage unseres geistlichen Lebens. Wir können nicht gegen den Feind kämpfen, wenn in unser Charakter, in unserer geistlichen Grundlage Sachen nicht stimmen. Versteht ihr? Wir müssen in Ordnung sein, geistlich mit dem Herrn und die richtige Einstellung, Wahrheit und Gerechtigkeit. Wenn wir noch lügen, wenn wir noch klauen, wenn wir noch andere Menschen falsch behandeln oder so, beleidigen etc., dann haben wir noch Probleme in der Grundlage unseres geistlichen Lebens. Da müssen wir zuerst mal arbeiten. Das ist total wichtig. Die Waffen 1 und 2, Wahrheit und Gerechtigkeit. Waffen 3 und 4, Schild des Glaubens und Helm des Heils. Hier geht's um Schutz. Ich denke immer an diesen Vers. Unterwerft euch Gott und dann wird... Ich hab's vergessen. Dann wird der Satan von euch fliehen. Nein, zuerst unterwerft euch Gott.
Unterwerft euch unter Gottes Sonne.
Es sind drei Sachen. Okay, sich Gott zu unterwerfen. Schutzausrüstung. Ein Soldat, was muss er machen? Das Schild festhalten. Ganz fest. Ne? Wenn jetzt ein Soldat, heutzutage nicht mehr, aber früher, wenn ein Soldat in den Kampf ging, musste er das Schild ganz festhalten. Wenn er dann ein bisschen... Ne, dann würden die Pfeile kommen und... das Schild dann umhauen und ihn treffen. Er muss das festhalten. Und das ist ein Bild für uns, dass wir fest an Gott bleiben müssen, dass Gott uns schützt. Weil die feurigen Pfeile, das ist interessant, habt ihr das schon mal erfahren? Feurige Pfeile, das sind in meinem Fall zum Beispiel Gefühle oder Gedanken, die wie ein Feuer manchmal aufflammen. Ne? Die ist hochbrennen lässt. Das, ne, wenn manchmal so Gefühle kommen, ganz plötzlich und bumm, wenn jemand ein Wort sagt und dann drehe ich sofort durch, ne, weil er mich im wunden Punkt getroffen hat. wo der Feind weiß, dass ich diesen wunden Punkt habe. Das sind die feurigen Pfeile des Feindes. Und das, dagegen müssen wir uns schützen. Das dürfen wir nicht erlauben, weil das macht unser Bild als Christ kaputt. Weil wir müssen als Christen ein gutes Bild haben vor der Gesellschaft, Salz und Licht sein für die Welt. Wir müssen den Leuten zeigen, ja, Jesus hat mich verändert. Und wenn ich sage, Jesus, die Liebe Jesus ist in mir, der Geist Gottes ist in mir, aber wenn ich dann explodiere, wenn jemand mir ein Wort sagt, der mir in die Quere kommt, dann sagen die Leute, du hast den Geist Gottes, du hast die Liebe Jesu, ne, in dein Herz, ne, dann, da ist ein Problem. Das müssen wir arbeiten. Und das heißt, fest an diesen Schild und diesen Helm des Heils anziehen. Und zuletzt Waffen 5 und 6, Beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zu verkündigen des Evangeliums und mit dem Schwert des Geistes. Ich sehe hier, ja, Schuhe helfen uns zu laufen. Und man sagt so, man muss in den Terrain des Feindes eindringen. Und wie macht man das? Man lauft da rein. Das heißt, Schuhe sind auch Angriffswaffen. Wie das Schwert, ganz logisch, Schwert ist eine Angriffswaffe. Und auch die Schuhe dienen dafür, dass wir reingehen. Das geht um Fertigkeit, Wachsamkeit, Kampfbereitschaft, Übung im Wort Gottes, dass wir dieses Ziel erreichen. Seelen zu retten, das heißt im Terrain des Feindes eindringen, das heißt Seelen von der Hand des Feindes rauszureißen. Nur eine Sache, würdest du mir einen Gefallen machen und den Namen der Leute notieren? Oder jeder schreibt seinen Namen auf einen Zettel. Wer hat hier ein Blatt Papier? Lass das mal durchlaufen. Ja? Jeder schreibt seinen Namen bitte drauf, dass ich das kontrollieren kann. Okay.
Vor- und Nachname oder wie jetzt?
Vor- und Nachname bitte ist besser, ne? Weil ich versuche das auch im Blick zu haben, welche Lektionen jeder hat. Weil das habe ich hier. Ich habe jetzt 20 Jahre Erfahrung in dieser Arbeit, Jüngerschaft, und im Laufe der Zeit habe ich so entwickelt, was braucht eine Person, die mit Jesus läuft, was muss sie wissen. Zu einem Mindestpaket entwickelt. Darum, wenn eine Sache fehlt, dann fehlt was Wichtiges. Es gibt viele Sachen, die sagen wir so Nebensachen sind, aber alles, was hier ist sagen wir so eine Essenz von das, was jeder Nachfolger Jesu braucht. Darum ist es auch wichtig, versuche ich das im Blick zu halten, welche Lektionen jeder mitgemacht hat, dass wir versuchen, die anderen auch nachzuholen irgendwie. Wir machen jetzt mit den aus Hannover übers Internet eine so eine Gruppe, die nachholt die ersten Lektionen, die ganz ersten da am Kern des Evangeliums und so. Wir holen das nach. Ne? Okay. Eines ist total wichtig, beten im Geist. Wer weiß, was bedeutet beten im Geist? Total wichtig. Hier hat Apostel Paulus in Epheser Kapitel 6 geschrieben, beten im Geist ist der geistliche Kampf an sich. Beten ist der Kampf an sich. Der Gebet ist der Austragungsort des Kampfes. Und das Geistgebet ist einer dieser wichtigen Waffen, was da steht, zusammen mit Flehen. Was heißt Flehen? Intensiv beten und beten im Geist. Wer nicht weiß, was das ist, bitte informier dich. Okay, Amen.